Ja, guten Morgen. Ich habe das Thema genommen und so ein bisschen verändert, weil das ist das, was der Text für mich bedeutet, was mir ins Auge springt. Er beschäftigt sich damit mit, was im Leben wirklich zählt. Und wie in dem Gedicht von dieser jungen Frau finden wir meist irgendwie durchs Leben. Den unterschiedlichsten Leuten sind die verschiedensten Dinge wichtig und durch diesen Dschungel der Erwartungen müssen wir irgendwie erfolgreich navigieren. Und ganz nebenbei müssen wir uns früher oder später die Frage stellen, was ist uns eigentlich wichtig? Wenn wir die Welt um uns herum so betrachten, dann sehen wir, dass vielen Menschen wichtig ist, zum Beispiel möglichst viel Geld zu haben. Oder etwas genauer gesagt, mit dem Geld, was man hat, möglichst viel machen zu können und dafür so wenig wie möglich zu bezahlen. Wenn man so um die Welt rumschaut, stellt man fest, vielen Menschen ist es wichtig, möglichst mit vielen Frauen ins Bett zu kommen. Und früher hat man das nicht so gesagt, aber es war oft doch so. Aber heute gibt es einige Leute, die genau damit angeben. Wenn man sich so umschaut in dieser Welt, dann ist vielen Leuten der Beruf wichtig. Und um ehrlich zu sein, obwohl man es meistens anders formuliert und sagt, naja, Beziehungen sind wichtig, Familie ist wichtig, obwohl man das formuliert, ziehen diese beiden meist gegenüber dem Beruf den kürzeren. Also vielen Menschen ist die Karriere wichtig und manchen wegen dem Geld, was man verdient, anderen wegen der Macht, die man gewinnt, wenn man in der Leiter aufsteigt. Vielen ist es wichtig, Macht über andere zu haben, sich als den Chef aufzuspielen. Das sind entweder die Rechthaber oder die Menschen, die es lieben, einfach Dinge zu gestalten. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Altruistische, denen es einfach wichtig ist, die Welt besser zu machen. Was im Leben wirklich zählt, was zählt denn wirklich? Wenn man mal von dieser beschriebenen gelebten Praxis absieht und sich im Internet auf der Suche macht, das habe ich gemacht, und ganz viele unterschiedliche Antworten gefunden. Verschiedene Ratgeberseiten propagieren die unterschiedlichsten. Zum Beispiel die eigenen Werte. Das ist das, was im Leben zählt. Oder überhaupt Grundwerte zu haben. Die Beziehungen sind das Wichtigste. Manche sagen, nein, die Beziehung, das ist zwar ganz nett, aber das ist noch nicht weit genug. Es handelt sich nicht um alle Beziehungen, sondern die Familie. Das ist das, was zählt. Das ist das, was am Ende immer da ist. Andere gehen einen ganz anderen Weg und sie sagen, das, was im Leben zählt, das ist glücklich zu sein. Wie du das erreichst, ist relativ egal, aber was zählt, ist, dass du glücklich bist. Und das kann durch Geld oder durch alles Mögliche passieren, aber danach musst du streben, das ist, was am Ende ausschlaggebend ist. Andere, die provozieren noch mehr und sie sagen, es zählt nicht nur das eigene Lebensglück, sondern die Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Das ist das, was im Leben zählt. Hauptsache, du kannst dich zu deinem vollen Selbst entfalten. Dann gibt es wiederum einen ganz anderen Ansatz, etwas esoterisch. Eine Ratgeberseite schrieb, das, was eigentlich im Leben zählt, ist deine Beziehung zum göttlichen Ich. Was auch immer das denn sein mag. Aber abgesehen von diesen Meinungen gibt es auch empirische Studien zu diesem Thema, um herauszufinden, was Menschen im Allgemeinen tatsächlich erfüllt und welches Streben tendenziell eher ein Loch hinterlässt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden und das schauen wir uns kurz in einem Video an.
Hallo zusammen. Was ist das Geheimnis von einem glücklichen, gesunden und zufriedenen Leben? Genau diese Frage hat sich vor 75 Jahren ein Team der Harvard University gefragt und hat damit eine Studie begonnen, die bis heute noch anläuft und bis jetzt die längste Studie in der Geschichte der Psychologie ist. In dieser Studie wurden eine riesen Probandengruppe untersucht auf die Faktoren, was macht uns glücklich, was macht uns zufrieden, was hält uns gesund. Und dazu wurden die vielen Probanden über alle Jahre immer wieder, jedes Jahr neu befragt. Und sie haben untersucht, was die Faktoren sind, was uns zu einem glücklichen und zufriedenen Menschen macht. Und jetzt nach 75 Jahren ist die spannende Antwort einfach. Es war nicht der finanzielle Erfolg, es war nicht der Ruhm, es war nicht das Geld, es war nicht Reichtum. Der Faktor, der für ein glückliches und zufriedenes Leben verantwortlich war, waren unsere Beziehungen. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen, die Beziehung zu unserem Partner, die Beziehung zu unseren Kindern. Dieser Faktor war derjenige, der uns gesund hält, der uns vital hält, der uns lange geistig fit hält und der uns ein zufriedenes und glückliches Leben beschert. Diejenigen, die Energie darauf verwendet haben, ihre Beziehungen schön zu gestalten und geschaut haben, dass ihre zwischenmenschlichen Beziehungen funktionierten, waren mit Abstand die glücklichsten und lebten mit Abstand am längsten. Also die klare Nachricht dieser Studie ist, wir sollten mehr für unsere Beziehungen, für unsere Mitmenschen, für unser Umfeld machen, was wir meist so als selbstverständlich hinnehmen. Wir streben immer nach Erfolg und nach Geld und nach all diesen schönen äußeren Faktoren. Aber den wichtigsten Faktor, der unser Leben glücklich und zufrieden macht, den vernachlässigen wir manche. Darum heute, denkt an eure Liebsten. Bedankt euch bei denen, die euch täglich unterstützen, die euch täglich lieben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis bald. Bis dahin lebt achtsam, kraftvoll und genießt das Leben. Euer Peter.
Da haben wir es also. Die empirisch wissenschaftliche Antwort auf diese Frage, was im Leben wirklich zählt. Und doch gibt es noch einen, den wir befragen sollten als Christen, bevor wir uns auf die endgültige Antwort festlegen. Und das ist unser Schöpfer, der es wissen sollte, Gott. Was im Leben wirklich zählt, darüber spricht Jesus und wir haben es eben in der langen Lesung gehört. Was mich sehr interessiert gemacht hat, ist, dass er eben diese lange Rede hält und ganz unterschiedliche Sachen anspricht, bevor er zum Knackpunkt kommt. Zuerst spricht er über Sorgen und über Besitz. Und jetzt ist man leicht versucht zu sagen, naja, damals war das alles anders. Damals hatte man andere Sorgen. Was ist das überhaupt noch aussagekräftig für mich heute? Ich bin davon überzeugt, dass schon vor 2000 Jahren die Menschen im Prinzip so waren wie wir heute. Sie hatten andere Sorgen, aber ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben. Damals sorgte man sich darum, die Arbeit, meistens landwirtschaftliche Arbeit, vor Sonnenuntergang irgendwie zu schaffen. Wenn man nicht das Glück eines Vollmondes hat, war es zu Ende. Dann ging nichts mehr. Aber wie ist es heute? Heute sorgen wir uns, die Arbeit zu schaffen, bevor einem die Augen zufallen, weil man schon seit Tagen nicht richtig geschlafen hat. Wie war es damals? Damals ging es darum, eine möglichst große Herde zu züchten und Besitz anzuhäufen, was man alles zu Geld machen kann. Aber heute geht es darum, in der Unternehmenshierarchie aufzusteigen, um das große Geld zu machen. Damals ging es darum, möglichst viele Kinder zu bekommen, damit sie einen im Alter versorgen können. Heute geht es darum, möglichst wenig Kinder zu bekommen, damit man heute viel Geld hat, was man fürs Alter anlegen kann, weil die Rente wahrscheinlich nicht ausreichen wird und man möchte ja niemandem zur Last fallen. Für mich sind das genau dieselben Themen, aber in einem modernen Gewand. Es sind dieselben Lebensthemen, die die Menschheit beschäftigen. Wir haben jetzt ein paar ausgeklügelte neue Ideen bekommen, wie wir das hinkriegen. Scheinbar, aber wir schaffen es nicht, das Problem abzuschaffen. Und Jesus kannte eben dieses schwarze Loch, damals wie heute, das uns bedroht, wenn wir uns von unseren Sorgen steuern lassen, wenn die Angst unser Leben dominiert. Vielleicht sind wir zurzeit als ganzes Land gefährdet, in einen solchen Strudel von Angst und Sorgen zu verfallen. Kann ich überhaupt noch S-Bahn fahren, nach dem, was in letzter Zeit passiert ist? Fliege ich in den Urlaub oder nehme ich doch lieber das Auto, weil es sicherer erscheint? Sollte ich nicht lieber jegliche Menschenansammlung, Menschenmassen vermeiden? Wie kann ich mich am besten verhalten, damit die Gefahr eines möglichen Terroranschlages, in dem ich verwickelt werde, am geringsten ist? Aber dieses Sorgenloch zieht sich nicht nur in diesen großen Sachen durchs Leben, sondern zieht sich bis ins Alltägliche unseres Lebens hinein. Wir machen uns Sorgen über im Beruf anstehende Verpflichtungen, Veränderungen, Termine, Präsentationen, die wir halten müssen. Wir haben Prüfungsangst, Lampenfieber, Sorge um unsere Gesundheit und so weiter. Und das mit der Sorge ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann uns die Sorge pushen, damit wir uns noch intensiver vorbereiten, als wir es sonst getan hätten, uns noch gesünder ernähren, als wir es sonst getan hätten. Und das heißt, manchmal helfen uns die Sorgen, die nötige Energie zu investieren, die uns später tatsächlich zum Erfolg hilft. Aber oft sind wir geneigt, uns wegen unserer Sorgen richtig verrückt zu machen. Unsere Gedanken beginnen zu kreisen, wir schlafen schlecht, wir verlieren den Appetit, wir bekommen Magenverstimmungen. Und was Jesus oder was für Jesus zu zählen scheint, ist eine Haltung der Sorglosigkeit und des Vertrauens. Er fordert ja direkt dazu auf, wo er sagt, macht euch keine Sorgen. Habt ihr kein Vertrauen, dass Gott euch mit allem Lebensnotwendigen versorgen wird? Und das umfasst eben auch die Prüfung, die Präsentation, das Kolloquium, unseren Job, die finanzielle Versorgung. Und Jesu Forderung ist so ganz radikal, mach dir keine Sorgen. Vertraue Gott, dass er dich in jeder Lebenslage versorgen wird. Nun heißt das, dass ich einfach durchs Leben schlendern soll und alles wird mir einfach zufallen. Ich glaube nicht. Ich denke immer, Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, den wir einsetzen können. Selbst die Spatzen, von denen in dem Text die Rede ist, die warten nicht nur in ihrem Nest, bis ihnen die himmlische Speise zufällt, sondern sie suchen. Aber das Entscheidende ist ja, sie suchen und Gott hat etwas für sie verborgen, was sie dann auch finden. Ich glaube, wir haben unseren Teil dazu beizutragen. Aber ich glaube, es ist genauso ein Trugschluss, dass einzig unser Tun für unseren Erfolg ausschlaggebend wäre. Ich möchte es nochmal in einem anderen Beispiel erklären. Ich spiele seit ungefähr 18 Jahren Klavier, habe schon oft den Hochzeitsmarsch zu verschiedenen Gelegenheiten gespielt, habe aber jetzt länger nicht mehr gespielt. Und ich weiß, wenn am Sonntag eine Hochzeit wäre, dann müsste ich mich spätestens am Dienstag mal eine Stunde hinsetzen und mir nochmal den Ablauf vor Augen führen. Gucken, dass meine Finger das auch machen, was sie tun sollen und dass nicht diese Pausen entstehen, wenn die Finger die richtigen Tasten suchen. Und ich wüsste, dass ich dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils nochmal eine halbe Stunde bräuchte, um es einfach wieder mir präsent zu machen. Dann fühle ich mich ganz gut vorbereitet, dass ich das auf einer Hochzeit präsentieren könnte. Aber ich weiß auch, dass an jenem Sonntag, wenn ich dann am Klavier sitze, ich keinerlei Gewähr habe, dass ich tatsächlich das abrufen kann, was ich in so vielen Stunden nochmal aufgefrischt habe. Ich weiß, es könnte immer irgendetwas passieren. Ich könnte daneben greifen, warum auch immer, obwohl ich es nicht gemacht habe in meiner Probe. Ich könnte daneben greifen, es könnte irgendwas runterfallen, es könnte aus irgendeinem Grund dieser Schutz auf meine Finger fallen und die Vorstellung wäre vorbei. Und ganz real, das ist passiert am 3. April im Fernsehgottesdienst, 600.000 Zuschauer deutschlandweit. Wir hatten gerade ein Lied beendet. Ich hatte gerade die ganzen Proben, alles super gemacht. Und aus irgendeinem Grund, an jenem Tag, hatte ich hier drüben ein Glas Wasser platziert. Sehr ungünstig. Zum Glück war es nicht inmitten von dem Stück. Und ich war fertig und habe so eine legere Bewegung gemacht. Und 600.000 Zuschauer hören, wie es macht. Pling! Zum Glück war die Kamera dann woanders. Das Glas war am Boden. Ich habe die Krise gekriegt, weil hier ZDF-Technik rumstand. Ich habe gedacht, gleich haben wir im schlimmsten Fall einen Kurzschluss und die Übertragung ist aus. Es gibt keine Sicherheit. Und ich kann mich noch so gut vorbereiten. Es gibt keine Gewähr, dass ich es abrufen kann. Was ich daraus gelernt habe, wir machen uns oft Sorgen um, tun dann Dinge, hegen eine falsche Sicherheit. Wir meinen oft, wenn wir jetzt dies oder jenes tun, dann ist in Zukunft ausgesorgt. Wenn ich jetzt für die Zukunft Geld auf die hohe Kante lege, dann kann mir in der Rente nichts mehr passieren. Aber wer sagt denn, dass mein Geld bis dahin hält, dass es nicht eine Inflation gibt? Es könnte so viel passieren, was in der Vergangenheit tatsächlich auch schon passiert ist. Und das ist der Trugschluss. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Ob ich mich vorbereite oder nicht. Ob wir uns Sorgen machen oder nicht. Und dann spricht Jesus, wenn er über das Wichtigste, oder er kommt zum Wichtigsten, das Zweite, worüber er spricht, ist der Besitz. In Bezug auf das, was im Leben zählt, kennt Jesus ebenfalls ein schwarzes Loch, in das man fallen kann, wenn sich alles nur noch um den Besitz dreht. Ich nenne das so die Hamsterhaltung. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Und obwohl meine Backen schon voll sind, will ich immer noch ein bisschen mehr haben. Warum? Naja, in dem Moment, wo ich etwas bekomme, dann löst das bei mir erstmal so ein Belohnungssystem aus. Das ist schön, etwas Neues zu bekommen, worauf man sich vielleicht sogar sehr lange gefreut hat. Aber diese Belohnung ist dann auch sehr schnell wieder abgeflacht. Und dann sucht man eben nochmal diesen schönen Reiz und will das Nächste haben und das Nächste haben und das Nächste haben, obwohl der Speicher schon voll ist. Und dann geht es manchmal nur noch um das Haben, um des Habens willen. Und das, sagt Jesus, ist eine sehr riskante Angelegenheit. Ich habe mich gefragt, was passiert denn, wenn jemand sich mit Mühe und Not einen Luxusschlitten leistet? Ich denke an einen Maybach oder einen Porsche oder irgend so etwas. Jahrelang dafür gespart hat, auf jeglichen Luxus und sonstigen Besitz verzichtet hat, bis der Moment des Kaufs gekommen war und jetzt ist er da, mein gesamter Stolz, mein Schatz, den ich hegen und pflegen werde. Und auf dem Weg vom Händler nach Hause fährt mir jemand über die rote Ampel und mein Auto erleidet einen Totalschaden. Und ich komme haarscharf noch so mit meinem Leben davon. Ja, mein gesamter Schatz, all das, wofür ich lebte, in einem Moment weg, weil ich habe auf das eigene Haus verzichtet, ich habe gemietet. Ich habe natürlich nicht die Luxusprodukte gekauft, ich bin weniger in Urlaub gefahren. Und all das für nichts und wieder nichts. Dann kommt man womöglich in eine Lebenskrise und ich versinke in einem schwarzen Loch. Aber das muss man auch alles gar nicht so hoch aufhängen. Zum Glück erfahren das die wenigsten. Jesus gibt Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Es geht einfach darum, dass Menschen ihren Wert, ihren eigenen Wert, über die Menge ihres Besitzes definieren. Und dann geht es natürlich darum, zu horten, mehr zu haben. Und da warnt er, jeglicher Besitz ist vergänglich. Früher oder später steht die Enttäuschung vor der Tür. Und so schließe ich daraus, Besitz ist also auch kein gutes Fundament fürs Leben. Die Vorsorge ist unsicher und der Besitz in gewisser Weise auch. Und dann kommen wir zurück zu der Frage, was im Leben zählt. Worauf kann ich tatsächlich mein Leben bauen und gründen? Worauf kann ich mich verlassen? Die Antwort ist empirisch bestens belegt. Es geht um unsere Beziehungen. Als Christen bleiben wir da allerdings nicht beim Hier und Jetzt stehen. Das wäre dumm. Die Botschaft von Jesus ist, es geht irgendwie weiter. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Und die Frage ist also, wie sieht es mit unserer Gottesbeziehung aus? Ich weiß, wir verdrängen gerne die Tatsache, dass wir sterben könnten, vielleicht. Aber ganz ehrlich, jeder von uns könnte heute auf dem Nachhauseweg von einem Auto erfasst werden und das war's. Und so stellt sich die Frage, worauf ist eigentlich unser Leben gebaut? Was zählt? Und vielleicht lässt sich diese Frage eben nur vor dem Hintergrund unserer Sterblichkeit richtig beantworten. Was zählt vor dem Hintergrund unseres eigenen Todes? Einerseits im Rückblick, was war denn jetzt eigentlich wichtig, nachdem ich all das erlebt habe? Aber andererseits auch für meine weitere Existenz, die eben nicht mit dem Tod erlischt. Was ist das, was Bestand hat? Sind wir bereit, unserem Schöpfer entgegenzutreten? Denn wenn wir gehen, gehen wir alleine. Wir nehmen nichts mit, es ist auch niemand dabei. Wir stehen dann ganz alleine vor Gott und müssen unser Leben vor ihm verantworten. Haben wir unser Leben auf irgendetwas gebaut mit transzendentem Wert? Jesus deutet an, dass sowas möglich ist. Er sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motte und Wurm sie zerstören und der Dieb einbricht und sie stehlen kann, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo diese Gefahren nicht sind. Ganz am Ende dieser Rede löst Jesus das Geheimnis auf und sagt, was das bedeutet. Luther übersetzt es so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das andere, was ihr zum Leben braucht, zufallen. Was heißt das? Gott gibt uns einen Auftrag, eine Verheißung, wenn wir ihn ernst nehmen und ihn der Welt bezeugen, dann wird er uns und unsere Bedürfnisse ernst nehmen und für uns sorgen. Wenn wir uns um das kümmern, was ihm wichtig ist, dann wird er sich um das kümmern, was uns wichtig ist. Für mich ist das sehr real. Ich möchte kurz noch mal eine Geschichte erzählen, die ich vor knapp 2 Jahren erzählt habe. Schon früh in meinem Leben habe ich mich Gott geweiht, also gesagt, Jesus, das Ziel, das ich in meinem Leben verfolge, ist, dir zu dienen. Ich habe viele Jahre lang ehrenamtlich in Gemeinden mich engagiert und Menschen einfach erzählt, wofür mein Herz brennt, mein Glauben. Dann kam die Entscheidung für das Studium und nach dem Studium hatte ich keine Ahnung, wie es weitergehen würde. Ich habe dann geheiratet und ich wusste, wir würden jetzt in einer 2-Zimmer-Wohnung leben, wenn jetzt Nachwuchs kommen würde. Ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Und am Tag unserer Hochzeit kommt ein Ehepaar auf uns zu und sagt, wir hätten da was für euch. Das war uns total unangenehm. Wir haben uns dann getroffen, die haben uns das Haus gezeigt. Wir haben gesagt, wir können uns das nicht leisten. Wir haben drüber gebetet, die haben drüber gebetet. Die haben gesagt, ihr werdet so lange, bis du, Fabian, einen Job gefunden hast, ihr werdet genau das für dieses Haus im Rhein-Main-Gebiet zahlen, wie für diese 2-Zimmer-Wohnung. Das reicht uns. Zu der Zeit war noch nicht geklärt, wo ich arbeiten würde. Nachdem wir dorthin gezogen sind, an einem Morgen bin ich raus und ich habe gedacht, Gott, um Himmels Willen, warum wohnen wir jetzt in Steinbach? Wenige Wochen später bekam ich in der Andreasgemeinde die Zusage und bis dahin wusste ich noch nicht, wie weit das von Steinbach weg ist. Ich dachte, naja, vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten. Das sind 4 Kilometer. Ich habe erlebt, dass Gott versorgt. Ich durfte genau das erleben, was Jesus gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und das ist für mich nichts, was man einmal macht, sondern das ist etwas, wozu wir täglich herausgefordert werden. Und so ist die Frage am Ende, was machen wir damit? Ich denke, jeder von uns steht an einem anderen Punkt. Für den einen könnte das bedeuten, zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langem eine Beziehung mit Gott einzugehen. Vielleicht möchtest du, so wie ich, dein Leben Gott weihen. Für andere könnte dies bedeuten, Gott nicht als Nebensache im Leben mitzuführen, sondern ihn zur Hauptsache zu machen. Denn ich meine, wie oft ist das? Wir sind mit Gott unterwegs und wir sitzen auf dem Fahrersitz unseres Fahrzeuges und wir wollen uns von unserem Beifahrer Jesus nicht ins Zeug reden lassen. Vielleicht wäre es dann für uns dran, mal mit ihm die Rollen zu wechseln und selber beizufahren und auszuhalten, dass Jesus dahin fährt, wo er möchte. Falls du sagst, ja, irgendwie finde ich mich da wieder, dann möchte ich dich einladen, gerade innerlich mitzubeten. Himmlischer Vater, ich möchte zu denen dazugehören, zu denen du sagst, dass sie sich keine Sorgen machen brauchen, weil du für sie sorgst. Ich möchte dir mein Leben ganz anvertrauen und dir mit meinem Leben dienen. Bitte vergib mir die Schuld, dass ich mich um ganz viele Dinge in meinem Leben gekümmert, aber das Wichtigste vernachlässigt habe. Und bitte hilf mir dabei, meinen Entschluss in die Tat umzusetzen. Falls du dies mitgebetet hast und vielleicht noch Fragen mit dieser ganzen Glaubenssache hast oder einfach Unterstützung auf deinem Glaubensweg benötigst, stellen wir als Gemeinde gerne pastoral zur Verfügung. Was im Leben zählt, das, was Gott von mir denkt. Darüber hinaus unsere Beziehungen, unsere Gottesbeziehung, unsere Familien und die Beziehung zu unseren Mitmenschen. All das andere schmückt den Kuchen. Die Glasur, die Kirsche, die Sahne obendrauf. Aber wenn der Kuchen nicht da ist, dann ist